Autofahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der EU im Zollstreit einigen wird. Er empfing im Weißen Haus die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Meloni nannte die USA einen verlässlichen Partner. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, zu einem Handelsvertrag zu kommen. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
SPD-Chef Klingbeil hat die derzeitige Debatte über den Umgang mit der AfD im Bundestag als unnötig und falsch bezeichnet. Er sagte der Funke Mediengruppe, eine Normalisierung des Umgangs mit der AfD werde es von sozialdemokratischer Seite nicht geben. Unionsfraktionsvize Spahn hatte vorgeschlagen, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien. Südlich von Neapel ist eine Seilbahn bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Aus Rom Ivo Maroschik.
Italienische Medien berichten, das Seil der Gondelbahn sei mitten in einem Unwetter gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte ab. 3 Passagiere und der Gondelführer sind ums Leben gekommen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft, die auch die Seilbahn auf den Monte Faito betreibt, bestätigte, dass sich dort eine Tragödie ereignet habe.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat dem RBB bestätigt, dass es sich bei der getöteten Frau in Berlin-Britz um eine 37-jährige Afghanin handelt. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Afghane, ist der mittlerweile getrennt lebende Ex-Partner der Getöteten. Die Frau war gestern Morgen schwer verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Sie verstarb wenig später. In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend Köln 5:1 geschlagen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam gegen Wetzlar 32:28 gewonnen. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer an Oder und Neiße anfangs noch freundlich, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 12 und in Rathenow 11 Grad, schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Tagesverlauf Sonne mit Wolken im Wechsel bei 15 bis 17 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Früher dachte ich, Afghanistan ist meine Heimat, weil ich ja da geboren bin. Ich war 11, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Aber jetzt fühle ich hier, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier Freunde, meine Familie ist hier. Ich habe alles hier kennengelernt, weil Schule ist hier, Bildung, ich kann hier arbeiten. Was soll ich denn jetzt da machen?
Das sagt die 19-jährige Tapsum, eine junge Frau, die vor 8 Jahren mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Berlin kam. Sie weiß, wie es ihr ginge, wenn sie noch unter dem Taliban-Regime leben müsste. Zur Schule gehen könnte sie dort wohl nicht. Und damit herzlich willkommen am Mikrofon Ursula Voss-Henrich, schön, dass Sie dabei sind. Durchs Dunkel ans Licht ist das Thema heute hier im RBB 24 Inforadio. Und für die Familie von Tapsum war der Weg aus Afghanistan nach Deutschland in gewisser Weise auch eine Flucht aus dem Dunkel ans Licht. Hier in Berlin will sie sich eine sichere Zukunft aufbauen, trotz aller Schwierigkeiten. Alina Riasanova hat die Familie kennengelernt.
Es ist Anfang März. Vor einer Woche hat der islamische Fastenmonat Ramadan begonnen. Nilo, 36, und ihre Töchter Muskan und Tapsum schnibbeln und rühren in der Küche. Gleich mehrere Gerichte bereiten sie für die ganze Familie zu. In einer Pfanne frittieren sie panierte Kartoffeln mit Zwiebeln. Daneben köchelt auf dem Herd ein rotbrauner Eintopf.
Das wird ein Wrap gemacht. Schmeckt lecker, finde ich. Und ich mag das richtig sehr doll. Das heißt Lubia auf Afghanisch.
Und es ist so Bohnen.
Ja.
Aber es schmeckt richtig gut.
Eine Bohnensuppe?
Ja. Keine Suppe, sondern so ähnlich wie eine Suppe.
Das kann man nicht als Suppe essen. Man kann hier so Brot tippen. Ja, aber es ist halt keine Suppe.
Aber es ist Suppe, weil da Wasser drin ist.
Ja, nur weil irgendwo Wasser drin ist, heißt auch nicht, dass es Suppe ist.
Doch.
Die Schwestern Muskan und Tapsum sind 17 und 19 Jahre alt. Muskan trägt ein schwarz-lila T-Shirt. Ihre schwarzen Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. Tapsum trägt ein lila Kleid und ein Kopftuch in derselben Farbe. Neben dem Kochen decken die Schwestern den Tisch zum Iftar für die ganze Familie. Dazu gehören außer Tapsum und Muskan die Eltern Nilo und Ahmad und drei weitere Geschwister. Der jüngste ist der zweijährige Mustafa. Den ganzen Tag haben Tapsum und Muskan nichts gegessen und freuen sich schon auf das abendliche Festmahl. Erst gibt es Datteln, dann die Wraps, frisches Gemüse, Hummus und verschiedene Soßen. Doch noch ist die Sonne nicht untergegangen. Die beiden finden Kraft zu fasten, obwohl in den nächsten Wochen wichtige Prüfungen anstehen. Tapsum macht bald Abitur, Muskan ist in der 10. Klasse. Sie zeigt die Karteikarten mit Notizen für ihre Präsentation, die sie bald vortragen muss. Es geht um die Lage von Frauen in Afghanistan.
Ich bin selber Afghanerin und ich bin hier eingewandert, als ich 8 Jahre alt war. Und die Taliban haben ja 2021 wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Die Frauen dürfen nicht zur Schule gehen, nicht mehr arbeiten. Wenn sie rausgehen möchten, müssen sie eine männliche Begleitung haben. Und das, ich bin so eine Person, ich mag das gar nicht, wenn man mir etwas verbietet. Auch zu Hause ist so, ich lasse mir nichts sagen. So, wenn meine Eltern mir was sagen, ich höre auf die aus Respekt. Und zum Beispiel würde ich in Afghanistan leben, das Leben wäre für mich die Hölle. Ich könnte da einfach nicht leben. Und deswegen habe ich auch mein Thema ausgesucht, weil ich finde, also die Welt soll mehr darüber erfahren, finde ich, damit die Klasse zum Beispiel so ein paar Menschen mehr darüber wissen und wissen, wie sich die Frauen in Afghanistan fühlen. Ich bin aufgeregt, weil es für mich sehr wichtig ist, also es ist eine Prüfung, die bewertet wird und es geht dann in meine Abschlussprüfungen mit rein.
Vor 8 Jahren kam Muskan mit ihrer Mutter Nilo und ihren Geschwistern aus Afghanistan nach Deutschland. Ihr Vater Ahmad, der wie auch Nilo seinen echten Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen will, hat sie nachgeholt. Er musste 2012 aus Afghanistan fliehen, weil sein Leben in Gefahr war.
Ich bin Afghanistan in Bodyguard.
Ahmad sagt, er war dort Personenschützer eines Anwalts.
Der Anwalt, er war auch Afghaner. Und er hat von NATO gearbeitet. Er war Jordanisch Dawlati.
Er hat eine hohe Position gehabt, wo er halt Schutz vor Taliban gebraucht hat.
Erklären seine Frau Nilo und die Tochter Tapsum. Mehrere Bomben- und Granatenanschläge der Taliban habe Ahmad überlebt. Einer hat das Gebäude getroffen, in dem er gerade arbeitete. Zwei Menschen starben dabei. Er selbst wurde an den Beinen verletzt. Fast einen Monat lang war er im Krankenhaus. Die Taliban bedrohten ihn.
Die Taliban sagen, du nicht hilf mir und dann bei dir großer Problem, deine Papa oder deine alles Family tut. Und ich sage nein.
Als die Taliban forderten, dass er genaueres über die Person berichtet, die er beschützen sollte, lehnte er ab und musste fliehen. Er sagt, sein Leben und seine Familie waren in großer Gefahr. Etwa 6 Monate war er auf der Flucht, bis er Deutschland erreichte.
Iran. Und dann Türkei wieder Yunnan, Griechenland und dann Makedonien, Serbien, Ungarn.
Er wollte uns ein besseres Leben ermöglichen und ist nach Iran geflohen. Er hatte da kein sicheres Ort gefunden. Er hat überlegt, was er machen kann. Dann ist er nach Deutschland geflohen, hat sich hier als Asylbewerber beworben.
Kurze Zeit später sei sein Vater von den Taliban ermordet worden. Es sei Rache für die Flucht seines Sohnes gewesen, ist die Familie überzeugt. Durch den Bombenanschlag hat Ahmad immer noch schwere gesundheitliche Probleme. Er zeigt auf lange Narben an beiden Unterschenkeln.
In seinen Beinen ist halt so giftige Metallstoffe drin.
Beide Beine und mehrere Zähne kaputt bei ihm und das Gesicht war damals verletzt. Und ihm ist es noch nicht besser geworden. Er ist wieder noch schlimmer. Jedes Jahr er noch schlimmer.
Ahmad ist arbeitsunfähig. Immer wieder muss er zum Arzt. Es fällt ihm schwer, über das, was passiert ist, zu sprechen. In Deutschland sind er und seine Familie in Sicherheit. Doch er macht sich Sorgen um seine Schwester, die immer noch in Afghanistan lebt. Vor kurzem haben die Taliban sie aufgesucht. Sie soll noch heimlich zu Hause Mädchen unterrichten.
Meine Schwester ist ein großes Problem in Afghanistan. Da ist eine schöne Lehrerin. und die hat 2 Kinder.
Sie muss in Angst leben. Sie hat einfach ihr Leben einfach verloren, weil sie ist eine Lehrerin gewesen. Und Lehrer dürfen ja nicht mehr in Afghanistan unterrichten.
Erklärt Muskan. Sie wünschen sich, dass Ahmads Schwester ebenfalls nach Deutschland kommt. Doch das ist so gut wie unmöglich. Auch Nilo fehlt ihre Familie. Vor allem ihre Mutter, die sie in Afghanistan zurücklassen musste.
Ich habe seit 8 Jahren meine Mutter nicht gesehen.
Nilo fehlen die Worte. Sie versteckt ihr Gesicht in den Händen. Tapsum tröstet sie und erklärt, warum sie nicht hinfahren kann.
Also meine Mutter kann nicht alleine, weil sie eine Frau ist und die Taliban würden es nicht erlauben, dass sie zurückkommen würde. Okay, ihre Familie ist hier, wir sind ja hier für sie, aber Mutter ist halt was anderes. Wir sagen ja, unsere Mutter ist uns sehr, sehr wichtig und so ist ja ihre Mutter auch für sie wichtig. Weil unsere Eltern sind auf der ersten Stelle, egal wann, auch wenn wir verheiratet sind oder nicht. Eltern kommen ganz oben. Das muss jeder wissen. Es gibt immer neue Freunde, es gibt immer neue Partner, es gibt immer neue, aber die Eltern nicht, weil die Eltern gibt es nur einmal. Du kannst nicht eine zweite Mutter finden oder einen zweiten Vater. Geht nicht.
Ahmad, Nilo und die Kinder machen oft Videocalls nach Afghanistan. Das ist die einzige Möglichkeit, die Mutter, Tanten, Geschwister dort zu sehen. Es ist vor allem die Familie, die Nilo vermisst. Von der Stadt hat sie als Frau ohnehin nicht viel gesehen. Tapsum kann sich an ihre Heimatstadt und an das Haus, in dem sie lebten, nur dunkel erinnern. Sie durfte es kaum verlassen. Es habe auch keine Kinderspielplätze dort gegeben.
Aber ab und zu hat mich ein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, hat uns manchmal abgeholt. Und dann waren wir halt so zu 6 auf Motorrad und er hat uns in der Mitte hingesetzt und dann hat er uns so ein bisschen gefahren und die sind alle Mediziner und die haben manchmal uns mitgenommen so zur Apotheke und was sie so gemacht haben. Wir haben immer mit den Murmel gespielt, diese kleinen Runden.
Gerne würde sie Afghanistan mal besuchen. Die Städte, die Landschaft, die Berge, die sie auf den Bildern gesehen hat, hofft sie irgendwann mit eigenen Augen zu sehen. Durch die Musik, die sie in afghanischen Videokanälen hört, durch Sprache und Kultur, bleibt sie mit dem Land verbunden. Aber Deutschland ist zu ihrer neuen Heimat geworden.
Früher dachte ich, Afghanistan ist meine Heimat, weil ich ja da geboren bin. So teilweise, ich war 11, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Aber jetzt fühle ich hier, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier Freunde, meine Familie ist hier. Ich habe alles hier kennengelernt, weil Schule ist hier, Bildung, ich kann hier arbeiten. Meine Freunde sind hier.
Umso mehr ärgert sie sich über Menschen, die Geflüchtete auffordern, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Denn abgesehen von den drastischen Menschenrechtsverletzungen und eingeschränkten Frauenrechten in Afghanistan, wäre sie dort nun auch eine Ausländerin.
Und hier bin ich auch eine sozusagen Migranten, weil ich ja von Afghanistan gekommen bin. Also eigentlich habe ich gar kein Land mehr so. Da bin ich eine Ausländerin und hier auch.
Tapsum hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Ihre Mutter und Geschwister müssen die Aufenthaltserlaubnis alle 3 Jahre verlängern. Das nächste Mal in diesem Sommer. Die politische Situation und die Berichterstattung über Migration finden sie beunruhigend.
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil was sie manchmal im Fernsehen sagen und dann wiederum sagen, nee, das und das wird nicht passieren. Und das macht allen so Angst. Also nicht direkt Angst, dass man jetzt wegkommen muss. Eine andere Art von Angst. Was, wenn das nicht klappt? Was, wenn die uns keinen Aufenthalt mehr geben? Was mache ich dann? Was soll dann passieren? Und man macht sich die ganze Zeit so Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und das bereitet einen so krassen Stress.
Ich mache jedes Papier fertig und jedes 3 Jahre wir bekommen Aufenthalt. Aber das ist auch okay für mich und für meine Kinder. Aber ich wünsche es dieses Mal, ich und meine Kinder unbefristet bekommen, weil es nicht immer verlängert mache. Ja, meine Kinder macht auch mit Ruhe lernen, ich auch.
Die meisten Menschen haben so ein Urvertrauen und denken, es wird schon irgendwie alles. Aber wenn man erstmal etwas Traumatisches erlebt hat, dann ist dieses Sicherheitsgefühl maßgeblich gestört.
Erklärt Psychotherapeutin Janina Meiering. Sie gehört zum Leitungsteam von Xenion. Der Verein ist ein psychosoziales Behandlungszentrum für traumatisierte Geflüchtete und hat auch Ahmad im Rahmen eines Mentorenprogramms und beim Familiennachzug unterstützt. Etwa 3000 Menschen pro Jahr wenden sich an Xenion. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien und mehreren afrikanischen Ländern. Durch traumatische Erfahrungen wie Krieg, Gewalt oder Folter nehmen Geflüchtete die Welt anders wahr, sagt die Therapeutin.
Und das macht etwas mit ein. Und als Therapeutin weiß man, und das bekommen wir auch gelehrt in der Ausbildung, dass Sicherheit quasi die Voraussetzung ist, um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Das ist bei der Zielgruppe, mit der wir arbeiten, mit geflüchteten Menschen, eigentlich absurd, weil fast alle sind noch in einer unsicheren Situation. Sie wissen nicht, können sie bleiben. Sie müssen alles neu aufbauen. Alles, was ihr Leben ausgemacht hat, haben sie verloren. Soziale Kontakte, der Beruf, die Arbeit. Ne? Und alles muss neu geschaffen werden.
So Janina Meiring. Gerade die politische Situation, die Migrationsdebatte, die auch den Wahlkampf geprägt hat, aber auch Rassismuserfahrungen und Fremdenfeindlichkeit machten vielen Menschen zu schaffen.
Menschen, ich sag mal, erstmal, wenn sie kommen, haben sie ja keine Angst, sondern sie haben die Hoffnung, endlich in Sicherheit zu sein, in einem Land zu leben, wo, ja, wo gleiche Rechte für alle gehen, in einer Demokratie zu leben. Das ist etwas, was für die meisten Menschen ein unheimliches Gut ist. Und wenn sie dann auch gerade wie jetzt sehen, wie der gesellschaftliche und auch politische Diskurs sich verändert und dass es eben nicht so scheint, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dann macht das natürlich eine unheimliche Enttäuschung einerseits, aber auch eine unheimliche Angst. Und wir merken schon, dass die Menschen natürlich wahnsinnige Angst vor Ausgrenzung, vor Stigmatisierung haben, dass die Rassismuserfahrungen natürlich eine wesentliche Rolle spielen.
Mit Psychotherapie, mit Asyl- und Aufenthaltsberatung und durch den Kontakt zu Mentorinnen und Mentoren versucht Xenion, die Hilfe zu bieten, die gebraucht wird. Janina Meiring wünscht sich, dass Geflüchtete nicht immer als Problem, sondern mit all dem Potenzial als Teil der Lösung gesehen werden.
Ich sitze fast immer in den Gesprächen und denke, boah, das ist so beeindruckend zu sehen, was Menschen geschafft haben, was Menschen auf sich nehmen. Das ist ein Riesenpotenzial und ein Wille, etwas aus seinem Leben zu machen, etwas Positives zu machen, sich einzubringen. Das sehen wir immer wieder, gerade dieser Wille, sich einzubringen, auch etwas zurückzugeben.
Ausländische Abschlüsse und Arbeitserfahrungen müssten einfacher anerkannt und die Kinder schneller in den Schulen aufgenommen werden, sagt Janina Meiring. Zurzeit warten laut Senatsverwaltung etwa 500 Kinder auf einen Platz in der Willkommensklasse.
Gerade wenn man etwas Schlimmes erlebt hat, dann weiß man, dass dieser Alltag, Alltagsstruktur, die ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich die aber nicht habe, sondern stattdessen den ganzen Tag damit beschäftigt bin, nichts zu tun, gegen Wände zu rennen, dann muss man keine Therapeutin sein, um sich ausmalen zu können, was macht das mit dem Menschen.
Es ist Ende März, Prüfungszeit für Tapsum und Muskan.
Also ich habe 2 Prüfungen geschrieben, in Mathe und Bio. Das sind halt meine LK-Kursen, zum Beispiel Leistungskursen. Da muss man, das zählt halt doppelt. Und nächste Woche schreibe ich eine Physikklausur und noch 2. Und dann muss ich meine Präsentationsprüfung vorbereiten für Englisch. Und dann bin ich auch durch. Und dann muss ich nur hoffen, dass ich die bestehe und mein Abi sozusagen bekomme.
Als Tapsum vor 8 Jahren nach Deutschland kam, hat sie zunächst eine Willkommensklasse besucht und Deutsch gelernt. Das war ihre erste Schulerfahrung überhaupt, denn in Afghanistan durfte sie nur eine Koranschule besuchen. Nach einem Jahr in der Willkommensklasse ist sie in eine Regelklasse gewechselt, in die 7.
Und 7. Klasse war für mich auch sehr, sehr schwierig, weil ich musste mir alles alleine beibringen. Erste Halbjahr war ich so 2er-, 3er-, 4er Bereich. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Ich habe mich hingesetzt, gelernt, bis ich auch meine 1 und 2 bekomme. 8. Klasse genauso.
In der 11. Klasse kam sie aufs Gymnasium. Sie weiß es zu schätzen, hier in Deutschland die Schule zu besuchen und später auch studieren zu können.
Weil sehr viele denken, das ist selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Für mich war das nicht selbstverständlich, dass ich zur Schule gehen kann, ohne Angst zu haben oder dass ich ein gebildeter Mensch sozusagen weiterleben kann. Deswegen muss ich mich hier auch anstrengen und Gas geben, damit ich mein Ziel erreiche.
Nilo ist froh, dass ihre Kinder in Deutschland zur Schule gehen und später studieren können. Möglichkeiten, die sie selbst nie hatte.
Meine Tochter war ohne Schule, ohne Bildung, ohne jetzt die Große. Aber in Deutschland, meine Kinder jetzt machen Schule, Abitur. Jetzt meine Kinder hat jetzt hier Recht bekommen.
Recht zum Leben, zum Bildung, zum Arbeiten, freie Wahl, Freiheit. Ich finde, die sagen sehr viel von Freiheit hier, aber obwohl man nicht so viel Freiheit hat. die sagen, man darf das und das machen, dann widersprechen sie das, dass ich mit meinem Kopftuch nicht als, okay, jetzt kann man ja Lehrerin werden, aber vor 2 Jahren war das nicht so. Ich kann mich in sehr vielen Berufen, zum Beispiel bei der Bundeswehr, bei der Polizei, nicht bewerben. Ich bin hier Migranten, ich erlebe das. Die sagen, wir ermöglichen ein besseres Leben, wir arbeiten für Deutschland. Dann sollen die mir einen Beruf ermöglichen, was ich will, dass ich auch so machen kann, wie ich bin.
Tapsum will Medizin studieren. Nach dem Abitur macht sie erst ein freiwilliges soziales Jahr an einem Berliner Krankenhaus.
Ich möchte gerne Ärztin werden und das ist auch mein Wunsch. Entweder im Operationsbereich oder Hebamme, so Schwangerschaft und sowas. Hoffentlich ist mein Ziel zu erreichen.
Ihre Schwester Muskan will auch Ärztin oder Psychotherapeutin werden, um traumatisierten Menschen zu helfen.
Ich möchte Abitur auf jeden Fall machen und dafür sind mir meine Noten sehr wichtig. Ja, und ich lerne auch sehr fleißig dafür. Weil ich möchte meine Eltern stolz machen, vor allem mich selber, dass ich so hier, ich lebe seit 8 Jahren hier und ich denke mir so, wow, wie viel habe ich geschafft.
Inzwischen hat sie ihre Präsentation über die Lage der Frauen in Afghanistan vorgetragen.
Meine mündliche Prüfung lief auch richtig gut. Ich habe 14 Minuten, 40 Sekunden geredet. Ich habe alles so freigesprochen. Das war ja das Wichtige. Ja.
Welche Note sie bekommen hat, weiß sie noch nicht. In der Schule engagiert sie sich auch in der Theater-AG. Das Stück, an dem sie gerade arbeiten, heißt Die Welle von Morten Ruh.
Wir spielen darüber, dass die NSDAP-Zeit sich immer wieder wiederholen kann. Das ist so ein Experiment. Wir machen ein Experiment mit unserer Klasse. Also ein Lehrer führt ein Experiment mit uns. Und wir gucken, also die Welt, die Geschichte, also die Nazi-Zeit kann sich immer wiederholen. Und an diesem Experiment, also lasst euch überraschen, ich will es nicht so viel spoilern.
Obwohl sie erst im Herbst mit dem Theaterspielen angefangen hat, hat sie eine der Hauptrollen als erste.
7.22 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Dreieck Barnim und Bernau Süd Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle.
Obwohl sie erst im Herbst mit dem Theaterspielen angefangen hat, hat sie eine der Hauptrollen als Erstbesetzung in dem Stück bekommen. Darauf ist sie besonders stolz.
Da wollte ich unbedingt die Rolle von Amy nehmen, weil ich wollte von Anfang an die Rolle von ihr. Dann habe ich mich langsam hochgearbeitet. Es war sehr unwahrscheinlich, dass ich die Rolle bekomme.
Auf einer 4-tägigen Theaterfahrt, an der Muskan vor einigen Wochen teilgenommen hat, wollte sie beweisen, dass sie die Rolle spielen kann und hat sich gegen ihre Wettbewerberin durchgesetzt.
Ich konnte meinen Text besser als sie. Ich war selbstbewusster auf der Bühne. Ich habe mich gar nicht geschämt, da meine Rolle zu machen. Aber ich habe eine Rolle, die Amy ist so eine... Also es trifft schon meine Persönlichkeit. Also sie ist eine Person, die, wie soll ich sie beschreiben? Sie ist eine Person, die selbstbewusst ist. Sie ist die beste Freundin von Laura. Sie ist zickig. Sie ist also dieses Girly Girl. Und ja, trifft alles schon auf mich.
Nach Ostern soll das Stück aufgeführt werden.
Ich freue mich sehr drauf, weil es ist mein erstes Mal und mein letztes Mal, weil dieses Jahr gehe ich ja von der Schule weg. Ich mache dann mein Abi, aber in der Abitur werde ich kein Theater machen, weil das ist so viel Aufwand, neben Klausuren. Texte lernen, drum und dran, das ist einfach zu viel. Das war eine sehr schöne Erfahrung, bei einem Theaterkurs dabei zu sein, weil ich liebe meine Lehrer, die sind so Herzensmenschen.
Es ist kurz nach 19 Uhr und Tapsum ist in Eile.
Es ist Gebetszeit, sonst verpassen wir unser Gebet. Weil der nächste Gebet fängt schon in 40 Minuten an.
Ja, wir gehen in die Moschee, um Talawi zu beten. Das ist ein Gebet, also das macht man im Ramadan. Ich habe Weihnachten und wir haben Ramadan. Ich finde das gemeinsame Beten richtig schön mit den anderen Menschen. Wir sind alle so freundlich miteinander, weil so, wir sind alle fremd, aber wir kennen uns, weil wir alle unter Muslime, wir sind alle so eine Familie und das finde ich richtig schön.
Ja.
Die Moschee ist bei ihnen gleich um die Ecke. Sie machen sich auf den Weg. Auch Tapsum geht gerne zum gemeinsamen Gebet.
Ich fühle mich da wohl. Ich fühle mich da wie zu Hause. Manchmal will ich gar nicht dahin. Zum Beispiel manchmal ab und zu nach der Schule, ich gehe beten. Dann fühle ich mich so frei. Ich habe keine Sorgen, nichts. Ich fühle mich einfach frei. Ich habe keine Schulprobleme, wieder zu Hause oder sonst was.
Gibt es hier einen Supermarkt?
Es gibt dort einen Supermarkt.
Genau, dort vorne an der Ecke ist ein Supermarkt.
Ist ein Supermarkt.
Es ist Dienstagvormittag. Ein Frauensprachkurs in der Volkshochschule Berlin-Mitte. Kann ich zu Fuß gehen? Im Zentrum des Schulraums stehen mehrere Tische zusammen, an denen 7 Frauen über aufgeschlagenen Kursbüchern und Heften sitzen und Deutsch lernen. Auch Nilo ist dabei. Heute geht es darum, nach dem Weg zu fragen und diesen zu beschreiben.
Und wichtig ist, dass wir zum Beispiel auch verwenden, zum Beispiel hier, warte mal, da vorne.
Ihre Lehrerin Kitty schreibt die wichtigsten Vokabeln an die Tafel. Die Frauen schreiben mit. Sie alle wollen die B1 Deutschprüfung schaffen. Neben Afghanistan kommen sie aus Libanon, Syrien, Libyen, Pakistan und dem Iran.
Genau, und jetzt können wir wieder zu zweit das mal üben. Da würde ich sagen, ihr probiert es mal aus und dann machen wir es gleich. Also ihr sollt zu zweit kleine Gespräche spielen. Wo kann ich Obst kaufen?
Kannst du beim türkischen Lado oder Kaufland? Überall, man kann Obst kaufen.
Wo ist der türkische Laden?
Kannst du gerade gehen und ja. Hinter der Straße ist ein großer türkischer Laden.
Okay. Nilo übt mit Amina. Im Unterschied zu anderen Teilnehmerinnen im Kurs, die zum Beispiel in Syrien studiert und gearbeitet haben, ist es für Nilo besonders schwer, eine Fremdsprache zu erlernen. Sie konnte in Afghanistan keine Schule besuchen und kann auch in ihrer Muttersprache weder gut lesen noch schreiben. Als sie 13 war, wurde in Afghanistan die Schulbildung für Mädchen zwischenzeitlich wieder erlaubt, doch für sie kam es zu spät. Ihre Eltern hatten sie kurz davor verheiratet. Dabei lernen sie gerne. Der Deutschkurs macht ihr Spaß.
Ich habe ganz viele Frauen kennengelernt hier und die alle sind sehr nett und wir lernen da. Und meine beiden Lehrer sind sehr nett und gut. Die helfen mit mir. Und ich will mein Deutsch verbessern machen, noch weiter lernen.
Nicht nur die Lehrerin, auch Mitschülerinnen helfen ihr manchmal. Schauen nochmal über ihre Notizen und unterstützen sie bei den Aufgaben. Nilo hat bereits vor 3 Jahren fast das B1-Niveau erreicht, sagt sie. Mündlich hat sie damals bestanden. Sie kann sich auf Deutsch gut genug ausdrücken, aber das Lesen und Schreiben fallen ihr schwer. Als sie einen weiteren Deutschkurs belegen wollte, wurde sie schwanger.
Ich habe 3 Jahre zu Hause Pause gemacht. Ich habe kleine Kinder und meine Schwangerschaft. Und ich habe wieder vergessen, weil ich habe nicht zu Hause geübt. Mein Kind war kleiner und mein Mann ist krank.
Nun ist ihr Sohn Mustafa 2 Jahre alt und kann zu Kita, während sie weiter Deutsch lernt. Das Jobcenter zahlt für diesen Anschlusskurs nicht, weil sie damals durchgefallen ist. Sie muss alles selbst finanzieren und organisieren. Doch ihr ist es wichtig, weiter zu lernen. Gerne würde sie nach der B1-Prüfung eine Ausbildung als Verkäuferin oder Erzieherin machen.
Ich mache für meine Kinder ein gutes Bild und eine gute Bildung zeigen, weil meine Kinder sind jetzt kleiner. Und ich will meine Kinder hier in Deutschland besser und gut lernen und gut arbeiten für Deutschland, für ihr Leben und für ihre Zukunft.
Meinst du willst für sie auch ein Vorbild sein?
Ja, weil meine Kinder sind ja, meine Mama hat mit 5 Kindern, mit krankem Mann. Sie geht auch zur Schule und sie lernt auch etwas.
Das sagt die Mutter Nilo, die von einer Ausbildung als Erzieherin träumt. Alina Riasanova hat die afghanische Familie in Berlin besucht. Vom Dunkel ans Licht, unser Thema heute hier im Programm vom RBB 24 Inforadio. Weiter geht's hier mit Wetterverkehr und den aktuellen Meldungen. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Belitz und Brück Behinderungen nach einem Unfall. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau hinter dem Anschluss Hohenschönhausen ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird dort abgeleitet. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Süd Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße werden Leitungsarbeiten durchgeführt. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Totenhagen-Straße auf 2 Spuren verengt. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen, bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und bei der Ringbahn zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der Europäischen Union im Zollstreit einigen wird. Er glaube zu 100% an einen Deal, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Meloni äußerte sich ebenfalls optimistisch über eine Lösung. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen von der Houthi-Miliz kontrollierten Ölhafen im Jemen zerstört. Die Houthi greifen seit Ausbruch des Gazakriegs immer wieder Schiffe mit Israel-Bezug im Roten Meer an. Aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Wie das US-Regionalkommando CENTCOM am Donnerstagabend mitteilte, seien bei dem Angriff auf den Hafen insgesamt 13 Arbeiter getötet worden. Nach Angaben der Houthis habe es hingegen mindestens 20 Opfer gegeben. Diese Zahlen können nicht unabhängig bestätigt werden.
SPD-Chef Klingbeil hat die derzeitige Debatte über den Umgang mit der AfD im Bundestag als unnötig und falsch bezeichnet. Klingbeil sagte der Funke Mediengruppe, eine Normalisierung des Umgangs mit der AfD werde es von sozialdemokratischer Seite nicht geben. Unionsfraktionsvize Spahn hatte vorgeschlagen, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien. Christen in aller Welt laden heute zu Karfreitagsprozessionen ein. Umzüge gibt es auch in Berlin und Brandenburg. In Jerusalem tragen Gläubige bei einer Prozession auf der Via Dolorosa Kreuze aus Holz. Wegen des Kriegs im Gazastreifen sind die Feierlichkeiten aber eingeschränkt. Aus Jerusalem Jan-Christoph Kitzler.
Viele Christen, die nicht als Pilger kommen, sondern im Heiligen Land leben, sind Palästinenser. Und etliche, die im besetzten Westjordanland leben, bekommen von Israel keine Erlaubnis, die heiligen Stätten in Jerusalem zu besuchen. Eine gemeinsame Botschaft haben die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen im Heiligen Land gestern veröffentlicht. Sie fordern alle Menschen guten Willens auf, sich für ein Ende von Krieg und Zerstörung sowie für Frieden einzusetzen im Heiligen Land und in anderen Teilen der Welt.
In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin haben das erste Spiel der Finalserie gegen Köln mit 5:1 gewonnen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam Wetzlar mit 32:28 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer. An Oder und Neiße anfangs noch freundlich. Maximal 20, in Berlin bis 16 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 12 und in Rathenow 11 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 15 bis 17 Grad. Die Zeit 7.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Herzlich willkommen, am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Wenn wir heute am Karfreitag im RBB 24 Inforadio über Dunkelheit und Licht sprechen, dann passt der Beruf von Christoph Herrmann sprichwörtlich dazu. Er ist Kriminalbeamter bei der Berliner Polizei, zuständig für sexuelle Gewaltdelikte und war auch lange in der Mordkommission tätig. Seine Aufgabe ist es, den Hergang von Gewalttaten zu rekonstruieren, den Täter oder die Täterin zu finden, eben die Wahrheit ans Licht zu bringen. Liane Gruß hat mit Christoph Herrmann über alltägliche Ermittlungsarbeit gesprochen und das, was ihm in seinem Beruf Kraft gibt.
Wird jemand Opfer eines Verbrechens, ist für die meisten die Polizei erste Ansprechpartnerin. Die 110 ist schnell gewählt, die Nummer kennt man von klein auf. Doch wie die Polizei arbeitet, darüber gehen die Vorstellungen mit Sicherheit weit auseinander. Doch wie wird Licht in die tiefsten Abgründe gebracht und wie werden auch ganz einfache Kriminalfälle aufgeklärt? Christoph Herrmann ist Kriminalbeamter in Berlin und heute hier im RBB 24 Inforadio dazu im Gespräch. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Christoph Herrmann, kurz zu Ihnen. Sie sind 45 Jahre alt und sind seit Ihrer Ausbildung in sehr belastenden Bereichen unterwegs. Sexueller Missbrauch von Kindern, Mordkommission und aktuell Vergewaltigung erwachsener Menschen. Wie sind Sie zu diesen Themen gekommen?
Tja, wie bin ich zu diesen Themen gekommen? Das ist im Endeffekt ein dreijähriges Studium, was man absolviert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Und nach dem dreijährigen Studium muss man gewisse Praktikas durchlaufen. Das ist auch den Kriminaldauerdienst, der bei vielen ja auch bekannt ist. Und danach kommt man ganz normal in die Sachbearbeitungsdienststellen. Und da bin ich zufälligerweise ins LKA 1 gelangt. Das ist das Landeskriminalamt, die Abteilung 1, die sich mit Delikten am Menschen beschäftigt. Und dort war meine erste Dienststelle im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern.
Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen? Unser Bild ist ja vor allem von Kriminalfilmen geprägt. Das heißt, eigentlich müssten Sie morgens im Büro Ihren beruflichen Partner, Ihre berufliche Partnerin treffen, die Lage besprechen und ins Auto steigen.
Ja, so einfach ist es nicht. Also bei der Kriminalpolizei, bei mir ist es zumindest so, aktuell bin ich in der Leitung eines Kommissariats, was sich mit Vergewaltigung von erwachsenen Personen beschäftigt. Das ist meine morgendliche Routine, sieht so aus, dass ich früh aufstehe, ich so gegen 6, kurz nach 6 im Dienstgebäude bin, dort die Mails lese, den Eingang der neuen Vorgänge, die in der letzten Nacht sich in Berlin ereignet haben, was speziell die Vergewaltigung betrifft, und dort schon für mich eine Bewertung, Analyse vornehme, welche Ermittlungsschritte wir jetzt noch tätigen müssen. Und dann gibt es um 8.15 Uhr eine Dienstbesprechung, wo alle weiteren Kollegen dazukommen. Wir sind insgesamt ein Team bestehend aus 14 Personen, zu 2/3 Frauen, gerade im Bereich Vergewaltigung. Und dann stelle ich morgens die Vorgänge vor, die Sachverhalte, und dann verteilen wir die Aufgaben.
Aber das heißt, in der leitenden Position verteilen Sie eher, als dass Sie unterwegs sind?
Genau, ich verteile eher, aber ich bin schon derjenige, der die Ermittlungsrichtung zumindest vorgibt, der sich die Vorgänge auch, wie gesagt, bewertet, analysiert und dann zumindest schon mal schaut, okay, welche unaufschiebbaren Maßnahmen müssen wir jetzt noch tätigen, um hier Beweise heranzuschaffen.
Sie sprechen von Vergewaltigung erwachsener Menschen. Was fällt da alles rein?
Der überwiegende Anteil sind Vergewaltigungen, die im Rahmen der häuslichen Gewalt geschehen, wo dann irgendwann die Frauen sich entscheiden dafür, jetzt eine Anzeige zu machen, die 110 zu rufen, wenn es wieder zur körperlichen Ausschreitung gekommen ist. Der Streifeneinsatzdienst, das heißt die uniformierten Polizeikräfte, erscheinen vor Ort, nehmen den Sachverhalt erstmal soweit auf, sammeln alle Informationen und bewerten dann, was liegt denn hier überhaupt für eine Straftat vor. Und dann, wenn es sich hier um eine Vergewaltigung handelt, wird der Kriminaldauerdienst gerufen, die dann die weiteren Maßnahmen vornehmen, wie die ersten Befragungen, Vernehmungen von den Geschädigten, vielleicht von Zeugen, aber auch die Untersuchungen begleiten in der Charité, irgendwelche ärztlichen Untersuchungen der Opfer. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir Vergewaltigungen haben, die sich hauptsächlich am Wochenende abspielen oder überwiegend am Wochenende. Sprich, wenn Personen in Diskotheken unterwegs sind, in Clubs, in Bars, viel Alkohol konsumiert wird, unter anderem auch Drogen konsumiert werden. Und dann gibt es dort Täter, die diese Situation ausnutzen und dann die Betrunkenen bzw. unter Drogen stehenden eventuell überreden, mit nach Hause zu gehen. Und dann kommt es dort zu diesen sexualisierten Handlungen.
Oft haben ja auch vor allen Dingen Frauen dann auch Angst, sich an die Polizei zu wenden. Vielleicht, weil sie Angst davor haben, nicht fair behandelt zu werden, dass man ihnen nicht glaubt. Können Sie das verstehen?
Das kann ich verstehen. Es ist natürlich auch klar, dass es auch schambehaftet ist. Aber ich glaube, dass wir in einem Bereich arbeiten, der darauf vorbereitet ist. Und wir natürlich auch versuchen, den Geschädigten in einer angemessenen Gesprächsatmosphäre schon die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Wir haben Psychologen bei uns im Haus, die auch die Vernehmungen mit begleiten können. Und darüber hinaus bieten wir auch die psychosoziale Prozessbegleitung an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Geschädigten auch nach der Vernehmung nicht alleine lässt, dass sie im weiteren Verfahren bis hin zum Gerichtsverfahren auch begleitet werden.
Sie müssen in den meisten Fällen wahrscheinlich erstmal sehr neutral bleiben, weil die Sachlage vielleicht noch nicht ganz klar ist. Können Sie da immer so empathisch sein, wie Sie sein wollen?
Also wir als Polizeibeamte müssen prinzipiell neutral an die Sache rangehen. Wir müssen ja versuchen, objektiv erstmal zu ermitteln, Was ist überhaupt Gegenstand des Verfahrens? Man muss auch dazu sagen, dass gerade im Bereich der Vergewaltigung, häusliche Gewalt, gibt es auch einen Anteil von vorgetäuschten Taten. Das muss man auch sagen. Da stecken manchmal Motive dahinter wie Sorgerechtsstreitigkeiten oder dass man vielleicht bei einem Barbesuch, Diskothekenbesuch zu viel Alkohol getrunken hat, jemanden kennengelernt hat, mit dem vielleicht mitgegangen ist, kam dann wirklich zu sexuellen Handlungen und man muss sich dann gegenüber seinem Partner dann erklären. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, oh, ich bin irgendwie mitgegangen und wurde dann vergewaltigt. Das war alles gegen meinen Willen. Das sind Fälle, die auch passieren. Aber wir im Prinzipiell gehen wir in diese Vernehmung ganz neutral ran, haben uns natürlich auf die Vernehmung gut vorbereitet und können eventuell dann Widersprüche dann auch anbringen in der Vernehmung.
Aber es gibt doch Studien, die belegen, dass die wenigsten Fälle erfunden sind.
Das kann sein, ja. Ich habe ja nicht gesagt, wie hoch der Anteil ist. Ich sage nur, es gibt einen gewissen Anteil von vorgetäuschten Taten.
Wonach bewerten Sie denn die Fälle? Welche Rolle spielt das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl. Also es steht und fällt mit der Aussage der Geschädigten oder mit der geschädigten Person. Wir reden ja hier immer nur von weiblichen Opfern. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja auch männliche Opfer von Vergewaltigung. Es steht und fällt mit der Aussage. Und deswegen das allererste, was wir machen, ist, dass wir schnellstmöglich Kontakt aufnehmen mit den geschädigten Personen, die auch versuchen, zu einer Aussage zu bewegen in unseren Räumlichkeiten und dann, dass wir erstmal eine Grundlage unserer Ermittlungen haben. Und die Kollegen, die bei uns arbeiten, sind dahingehend auch in meinen Augen super geschult, die das auch erkennen, die auch sehr geduldig sind, die auch mit sehr viel Feingefühl in diese Vernehmung rangehen und dann relativ schnell erkennen, ob das jetzt hier erfunden ist oder ob es hier tatsächlich auch so geschehen ist.
Gerade bei Sexualdelikten, da stelle ich es mir unheimlich schwierig vor, da Licht ins Dunkel zu bringen. Auf allen Seiten, also Opfer haben oft große Probleme, sich anzuvertrauen. Dann zum Beispiel die Familie vielleicht eines Täters, ich sage jetzt bewusst männlichen Täters, weil meistens ja die Täter dann doch männlich sind, die sagen dann, das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Wie gehen Sie vor?
Na, wenn wir die Grundlage haben von der Zeugenaussage, ist es ja, oder von der Aussage der geschädigten Person, gibt es ja auch Anhaltspunkte nach raus. Es gibt ja in jeder Vernehmung, wo es dann heißt, ich habe es einer Freundin erzählt oder ich war an dem Ort, dann schließen sich ja weitere Maßnahmen an, wie weitere Befragungen. Vielleicht kann man das über Videoüberwachung, wo hat sich die Tat eventuell ereignet. Denn wie war denn überhaupt das Vortatverhalten, das Tatverhalten oder das Nachtatverhalten. Teilweise auch gibt es nachher noch Chatverkehr zwischen Opfer und Täter. Das sichern wir ja auch und werten es dementsprechend aus. Und was die Familie des Täters betrifft, man darf auch nicht vergessen, welches Recht die Täter auch haben. Auch die Angehörigen haben das Recht, die müssen nichts aussagen, was Angehörigen überhaupt belasten könnte. Das ist ein gutes Recht. Ja, und deswegen darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen und nehmen wir auch Rücksicht. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich alle Beweise heranzuschaffen, um nach Möglichkeit erstmal den Täter zu identifizieren. In den meisten Fällen ist der Täter ja auch gar nicht bekannt. Wenn man am Wochenende unterwegs ist in irgendeiner Bar, in einer Diskothek, lernt jemanden kennen, da ist meistens nur ein Austausch von einer Telefonnummer oder einem Vorname. Und da liegt erstmal die Schwierigkeit drin oder die Herausforderung, diese Person überhaupt erstmal namhaft zu machen.
Wahrscheinlich gibt es ja auch bei Tätern, Täterinnen Muster, die ihnen immer wieder begegnen. Was schützt sie davor, vorschnell ein Urteil zu fällen?
Also es ist ja gerade die Kunst des Kriminalbeamten, dass man natürlich kriminalistisch denkt. Also wichtig ist im Endeffekt, dass man nichts einfach so hinnimmt. Wenn jemand sagt, es gab an diesem Tatort, gibt es keine Videoüberwachung, dann kann ich das nicht einfach so hinnehmen. Dann werde ich immer ein Team rausschicken, die sich das anschauen. Gibt es da wirklich Videoüberwachung? Und deswegen ist gerade dieses kriminalistische Denken, dieses Analysieren, dieses Bewerten der Hinweise, welche Spuren sind jetzt hier relevant oder nicht relevant? Das ist auch eine Art von Erfahrungswissen, was man hat aus vergangenen Fällen. Welche sind wo vor Gericht gescheitert, beziehungsweise was hat zum Erfolg geführt? Und das ist ein Konglomerat an Maßnahmen und Erfahrungswerten, die man hat, um hier zum Erfolg zu kommen.
Wie schwierig ist es, Fälle zu lösen und wie lange brauchen Sie dafür? Es gibt ja sicherlich Thematiken, Fälle, die schwieriger zu lösen sind und andere, da liegt es auf der Hand.
Ich denke, dass es steht und fällt mit der Identifizierung des Täters. Wenn ich weiß, wer der Täter ist, denke ich, sind die Ermittlungen schneller erledigt, als wenn ich immer noch dem Täter hinterherrenne und ich nicht weiß, wer derjenige ist. Natürlich müssen wir auch differenzieren. Reden wir jetzt hier von Ermittlungskomplexen, was Vergewaltigung betrifft, oder um Tötungsdelikte? Die Intensität bei der Bearbeitung von Tötungsdelikten ist natürlich viel, viel höher. Und man darf nicht vergessen, es gibt Vergewaltigungsvorgänge, die bearbeitet ein Sachbearbeiter allein, was bei Tötungsdelikten natürlich nicht der Fall ist.
Aber es steht doch oft Aussage gegen Aussage.
Das stimmt, es ist Aussage gegen Aussage, und da ist ja gerade jetzt wichtig, dass man das noch unterfüttert mit der Spurenlage, mit weiteren Zeugen, die das belegen können, beziehungsweise dass man durch Handydaten, durch weitere digitale Spuren, die man im Rahmen dieser Ermittlungen gesammelt hat, Anwesenheitsbeweis bekommt vom Täter am Tatort zum Beispiel, oder im Rahmen der Durchsuchung beim Täter vielleicht irgendwelche Tatmittel findet, bestes Fall K.O.-Tropfen, Kleidungsstücke, die er zur Tat getragen hat, wo Spuren sich der Geschädigten befinden, aber andersrum genauso. Die Kleidung der Geschädigten wird untersucht, kriminaltechnisch, und wenn sich da Spuren des Täters befinden, dass man es so beweiskräftig hinbekommt, dass es dann vielleicht zu einer Verurteilung reicht.
Aber es ist doch bestimmt auch ab und an ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man merkt, man kommt einfach nicht voran. Verliert man dann irgendwann auch mal den Glauben und die Kraft, an einem Fall zu arbeiten?
Nein, ich glaube, wenn man in diesem Deliktsbereich arbeitet und man weiß, hier geht es um Verletzungen des höchsten Rechtsguts, dass wir hier wirklich um Leben, also Leib, Leben und um die körperliche Unversehrtheit reden, da gibt es für mich gar kein Wenn und Aber. Also es gibt Verfahren, die dauern Jahre, und es wird immer wieder Hinweise geben von aus der Bevölkerung, wo man vielleicht dann doch den Täter ermitteln kann. Ich glaube, man kann nicht einfach einen Fall ad acta irgendwo ablegen und sagen, nee, das kann ich jetzt nicht ermitteln. Dann bleibt der Fall erstmal ungelöst, aber der wird immer wieder, wenn man Zeit hat, wird er wieder aufgegriffen, und man sucht noch nach der Nadel im Heuhaufen.
Was bedeutet das für Sie, einen Fall zu lösen?
Na, einerseits, einen Fall zu lösen, also ich habe das Gefühl, dass ich etwas Gutes tue, zumindest auch der Gesellschaft etwas zurückgebe oder beziehungsweise etwas Gutes tue, dass nicht weitere geschädigte Personen vom Täter vielleicht belästigt oder geschädigt werden. Darüber hinaus natürlich auch für die Arbeit ist es der Lohn, wenn man weiß, man hat die Beweise so zusammengesammelt, dass das Gericht zu einem gerechten Urteil kommt und der seine gerechte Strafe bekommt. Darüber hinaus ist für mich immer das größte Lob, wenn man die Dankbarkeit der Geschädigten erhält oder der Angehörigen von Tötungsdelikten, die sich im Nachgang dann bedanken, dass man so lange dran geblieben ist, dass man im Endeffekt den Personen die Gewissheit gegeben hat, was denn jetzt hier tatsächlich passiert ist. Die Angehörigen von getöteten Personen wissen das ja teilweise gar nicht. Und wenn wir das ermitteln, sowohl die Motive der Tat, hilft es denen, wenn sie wissen, dass sie Gewissheit haben, was ist mit ihrem Angehörigen passiert.
Im Gespräch bei rbb24 Inforadio heute Christoph Herrmann. Er ist Kriminalbeamter in Berlin im Bereich Vergewaltigung von erwachsenen Menschen. Sexueller Missbrauch, Mordfälle, das muss doch unheimlich belastend sein. Also da wird sich Ihnen oft ein Bild bieten, das man vielleicht nicht so leicht aus dem Kopf bekommt. Fühlt man sich manchmal auch schuldig, weil die Ermittlungsarbeit nicht so schnell vorankommt? Wie gehen Sie damit um?
Nein, ich glaube, ich sehe das positiv dahingehend, weil wie viele Fälle löst man, wie viele Personen oder Geschädigten gibt man das Gefühl, dass man für sie da war, dass man sich um sie gesorgt hat, dass man jetzt auch dafür gesorgt hat, dass der Täter jetzt dafür bestraft wird, dass er nicht weiter auf die Geschädigten einwirken kann. Das ist das, was ich positiv daraus nehme aus diesen Fällen. Ansonsten den Ausgleich, den ich mir selber schaffe, ist natürlich im Privaten durch Sport, aber auch der offene Austausch unter den Kollegen. Das heißt, wenn irgendetwas sehr belastend ist, dann reden wir offen darüber. Darüber hinaus ist man natürlich auch, gerade wenn man in der Führung, in der Leitung ist, ist es auch eine Hauptaufgabe zu schauen, dass man Auge auf seine Mitarbeitenden hat. Haben die sich jetzt verändert? Ist da irgendetwas? Da muss man das offen ansprechen und eventuell dann Maßnahmen treffen. Da ist man auch schon systematisch und strukturiert gut hinterher, Hilfsangebote zu präsentieren. Es gibt Supervision, es gibt Resilienzcoaching. Wir haben auch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen unsere Psychologe, Hauspsychologin, die dabei ist, die auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist in meinen Augen auch keine Schwäche, im Gegenteil. In meinen Augen ist es eine Stärke, wenn man zeigt, dass ich jetzt hier Hilfe brauche und mir geht's nicht gut. Aber es kommt auch vor, dass es niemand zeigt, und weil es mit einem auch wirklich nichts macht. Und man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich selber habe sowas bisher noch nicht in Anspruch genommen. Natürlich könnte man sagen, ich habe 9 Jahre im Bereich sexueller Missbrauch gearbeitet. Ich habe 7 bis 8 Jahre bei der Mordkommission gearbeitet. Man hat jegliches Leid der Menschen gesehen und man weiß nicht, was es mit einem unterbewusst macht. Das weiß ich nicht. Aber ich schaffe Ausgleichsmaßnahmen, um das zu verarbeiten.
Ausgleichsmaßnahmen, jetzt im Privaten, Sport?
Im Privaten,
oder?
Das ist für mich Sport. Das ist aber auch nicht nur der Austausch mit den Kollegen, auch mit der Familie, mit der Partnerin. Ich habe das Glück, dass ich auch eine Partnerin habe, die ebenfalls Kriminalbeamtin ist, nicht in diesem Bereich, die aber Verständnis dafür hat. Und mir hilft es persönlich, alleine über diese Fälle zu reden. Nur zu reden über diese Fälle. Das ist für mich eine Art von Verarbeitung. Und es klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn ich an einen Tatort komme und dort liegt der Leichnam auf dem Boden, dann sehe ich im Endeffekt den Leichnam als Objekt. Ich betrachte hier, okay, welche Hypothesen kann ich jetzt hier bilden? Wie kann die Tat abgelaufen sein? Ich sehe nicht das Schicksal, was hinter diesem Leichnam steckt. Rein objektiv schaue ich mir an, okay, Verletzungen im Oberkörper, er liegt jetzt mit dem Oberkörper im Hausflur, mit den Beinen noch in der Wohnung, okay, was könnte jetzt hier abgelaufen sein? Und man macht sich ein Bild von den ganzen, von der Spurenlage, von dem Tatort, um dann die Hypothesen zu bilden, wie könnte das abgelaufen sein? Das Schicksal lasse ich da nicht an mich heran.
Gibt es Fälle, die Sie nachhaltig verfolgen, vielleicht auch bis heute?
Was mich extrem beschäftigt, sind insbesondere die Fälle, die wir alle gut in Erinnerung haben, wo keine Vorbeziehung besteht zwischen Täter und Opfern, wo eigentlich die Opfer Zufallsopfer sind. Das ist der Anschlag Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein bestes Beispiel. Oder ich war live dabei bei den Ermittlungen, bei der Amokfahrt am Kurfürstendamm, wo die Schulklasse aus Hessen über die Straße gelaufen ist und die Lehrerin wird erfasst. Da war ich live dabei, bei den Ermittlungen, bei den ersten Maßnahmen vor Ort. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen, weil man kann so viele Schutzvorkehrungen treffen, wie man will. Man kann diese Taten leider nicht verhindern.
Sie haben mir im Vorfeld vom sogenannten Kannibalen von Pankow erzählt. Warum bleibt dieser Fall in Erinnerung?
Der Fall bleibt für mich in Erinnerung, weil da gerade auch im Nachgang die Dankbarkeit der Angehörigen da war. Die Gewissheit hatten, was ist denn überhaupt mit ihrem Angehörigen passiert? Man muss sich ja vorstellen, das lief als Vermisstenfall an. Eine Person hat sich über eine Datingplattform mit jemandem verabredet, die haben sich getroffen und dann ist diese Person von da an spurlos verschwunden. Und keiner wusste, mit wem hat er sich verabredet und wo ist diese Person. Und im Nachgang hat man tatsächlich durch unsere Ermittlungen haben wir die Knochenteile gefunden, also die Beine, den Rumpf mit den Armen und auch den Schädel gefunden. Und ich glaube, das ist für mich in Erinnerung geblieben, dass das Dankbarkeit der Familie einfach da war, dass wir diesen Fall jetzt dahingehend geklärt haben, dass wir wissen, was ist ihm überhaupt zugestoßen. Und ich finde es immer sehr beeindruckend in solchen Fällen, die auch 3, 4, 5 Monate in Anspruch nehmen, intensivste Ermittlungen, wie man dort mit einer Bündelung von Kompetenzen durch die Kriminaltechnik, durch die Spürhunde, durch Einsatzhundertschaften, durch anderweitige IT-Spezialisten so einen Fall in der Gesamtheit klärt, wenn alle zusammenwirken. Und das ist nicht, wie man es mal so aus dem Fernsehen kennt, dass ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint. Das gibt es nicht.
Der Kannibale von Pankow. Von wem stammt dieser Titel?
Tja, von wem stammt dieser Titel? Ich glaube, es wurde von der Öffentlichkeit, ein Stück weit von den Medien so genannt. Ich glaube, wir haben diesen Begriff nie in den Mund genommen. Es ist tatsächlich so, nur weil die Person, was heißt nur in Anführungsstrichen, eine Verabredung hatte zu einem Sexdate und dann dort in der Wohnung umgebracht wurde vom Täter, um dann zur Beseitigung zerstückelt und die Leichenteile im Umland verteilt. Ob es hier wirklich dazu gekommen ist, das kann ich nicht sagen. Nur weil sich der Täter in Kannibalismusforen bewegt hat, hat man vielleicht da den Schluss draus gezogen, aber so richtig nachweisen konnten wir es ihm nicht.
Bleiben Fälle auch deswegen so stark in Erinnerung, weil dann die Öffentlichkeit für diese Fälle so groß war?
Genau. Man steht natürlich schon unter einem großen öffentlichen Druck, nicht nur in einem behördlichen Druck. Natürlich, die Behörde möchte auch wissen, was ist denn jetzt da passiert, wie ist der Ermittlungsstand, wie kommt ihr voran. es ist auch der mediale Druck. Und ich finde gerade, dass das in der Öffentlichkeit wird überwiegend darüber berichtet, welche Ermittlungsfehler gemacht wurden. Und ich würde mir ab und zu mal, würde ich mich darüber freuen, wenn man mal von den Erfolgen berichtet oder das, was die Kollegen geopfert haben an Zeit und vielleicht auch von ihrer Familie mal einige Stunden weggeblieben sind, da würde ich mich eher mal drüber freuen, dass man darüber berichtet.
Der Kannibale von Pankow. Der Fall wurde auch in mehreren True-Crime-Podcasts besprochen. Wie finden Sie das denn, dass Kriminalfälle für alle Menschen nachvollziehbar aufgearbeitet werden?
Einerseits, um die Ermittlungsarbeit der Polizei darzustellen, finde ich diese Formate sehr gut. Was mir so ein bisschen aufstößt, ist, dass es sehr täterorientiert dargestellt wird. Was hier wenig berücksichtigt wird, ist, wie geht's denn überhaupt den Angehörigen? Was passiert mit den Opfern? Natürlich kann ich es verstehen, das bewegt die Leute mehr. Was ist für eine Täterpersönlichkeit? Wie hat er gehandelt? Wie ist er überhaupt zum Täter geworden? Aber ich denke, das andere bleibt meistens auf der Strecke.
Werden Sie auch von Ihren Freunden und Freundinnen befragt?
Ja, da bin ich schon teilweise leid, immer wieder zu antworten, wo ich sage, ja, was machst du denn, was gibt's denn Neues und was ist denn in dem Fall? Da versuche ich mich dann immer relativ kurz und knapp zu halten. Ja, und ich habe mich auch manchmal schon im Urlaub erlebt, dass, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dass ich mir irgendeinen anderen Beruf ausdenke, sodass nicht so viele Nachfragen kommen.
Dann im Urlaub würden Sie wahrscheinlich keinen True Crime Podcast hören oder hören Sie die überhaupt? Oder?
Doch, tatsächlich höre ich, wenn dann im Urlaub, True Crime Podcast, überwiegend auch zu Fällen, klar, die, wo ich selber vielleicht auch involviert war und lese auch Stern Crime, die lese ich auch, die Zeitschrift, aber rein aus Interesse. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte es jetzt hören und jetzt hier weiter zu ermitteln. Nein, das ist wirklich nur, um sich berieseln zu lassen.
Wie sieht's denn mit den Krimis im Fernsehen aus? Wird der Tatort am Montag von den Kolleginnen und Kollegen besprochen?
Nein. Ich selber schaue keinen Tatort. Und wenn das jemand schauen würde bei uns, würde man es, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, keiner meiner Kollegen schaut den Tatort.
Wie realistisch sind denn Krimis im Fernsehen?
Also erstmal weiß ich ja auch immer, machen wir uns mal nichts vor, es dient ja der Unterhaltung. Und wie es immer so gezeigt wird im Tatort jetzt speziell, dass ein Ermittlungsteam oder ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint, um diesen Fall zu lösen, den gibt es nicht. Und dass dann auch noch er sowohl am besten zeitgleich mit dem SEK die Wohnung stürmt, er macht die Zeugenvernehmungen, er nimmt die wichtigsten Spuren, bringt die zur Kriminaltechnik, am besten steht er noch bei der Gerichtsmedizin nebenan und sorgt dann noch für eine Opferbetreuung, nimmt vielleicht noch Angehörige mit nach Hause, die bei ihm übernachten. Das hat mit der Realität wirklich wenig zu tun. Es gibt US-amerikanische Formate, die dem Ganzen näher kommen, das, was wir tatsächlich machen. Navy CIS ist eins der Punkte, weil da zeigt man nämlich, dass es ein Team bestehend aus 4, 5 Personen ist. Eine Frau, die kümmert sich um die Kriminaltechnik, einer ist für die IT-Forensik verantwortlich, einer ist der Chef, der die Sachen koordiniert. Das kommt dem Ganzen schon sehr nahe, finde ich.
Blicken wir mal zurück auf Ihr Berufsleben. Sexuelle Gewalt, Missbrauch, Mord. Sehnt man sich da irgendwann nach anderen Themen?
Nein, also absolut nicht. Für mich ist das ja eine Art, ich will mal sagen, vielleicht Berufung. Man hat festgestellt, wo liegt die Stärke von einem. Und meine Stärke liegt ganz klar im Umgang mit den Menschen. Also ich bin sehr kommunikativ, habe auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und finde auch eigentlich zu allen Personen eigentlich einen guten Draht, um in ein Gespräch zu kommen. Und deswegen kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als weiterhin in diesem Deliktsbereich zu arbeiten.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Christoph Herrmann.
Bitteschön.
Liane Gruß im Gespräch mit Christoph Herrmann, Kriminalbeamter bei der Berliner Polizei, der Licht in so manchen Fall gebracht hat. Durchs Dunkel ans Licht, das ist unser Thema heute den ganzen Tag hier im RBB 24 Inforadio. Es geht um Leiden und Erlösung, um Qual und Euphorie, um dunkle Arbeitsplätze und helle Polarnächte. Hier folgen jetzt Verkehrsmeldungen und die Nachrichten. Danke fürs Interesse, sagt Ursula Voss-Hendrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Bernau Süd ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Lichterfelde der Straßen zu Kommandantenstraße und Berner Straße. Zwischen Steinecker und Murtener Straße Einschränkungen wegen Tiefbauarbeiten bis Mitte Mai. Eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr. Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße werden Leitungsarbeiten durchgeführt. Die Fahrbahn ist stadtauswärts hinter der Minna-Totenhagen-Straße auf zwei Spuren verengt. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde Tiefbauarbeiten. Bis zum Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Für die S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf, bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und für die S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der Europäischen Union im Zollstreit einigen wird. Er glaube zu 100% an einen Deal, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Meloni äußerte sich ebenfalls optimistisch über eine Lösung. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Die Italienerin hatte sich im Zollstreit mit der EU als Vermittlerin angeboten. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intemann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat dem RBB bestätigt, dass es sich bei der getöteten Frau in Berlin-Britz um eine 37-jährige Afghanin handelt. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Afghane, ist der mittlerweile getrennt lebende Ex-Partner der Getöteten. Die Frau war gestern Morgen schwer verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Sie verstarb wenig später. Südlich von Neapel ist eine Seilbahn bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Aus Rom, Ivo Maroschik.
Italienische Medien berichten, das Seil der Gondelbahn sei mitten in einem Unwetter gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte ab. 3 Passagiere und der Gondelführer sind ums Leben gekommen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft, die auch die Seilbahn auf den Monte Faito betreibt, bestätigte, dass sich dort eine Tragödie ereignet habe.
In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend Köln 5:1 geschlagen. In der Handball-Bundesliga hat der